2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 5. September 2022. Es ist eine gute Stunde nach 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung, Klammer auf, Greuther, Klammer zu, Fürth, am vergangenen Sonnabend. Das Spiel endet mit einem 2:2 Unentschieden. Die Tore in ihrer Reihenfolge: in der 19. Minute das 0:1 durch Hartl, in der 48. Minute das 1:1 durch Rigotta, in der 52. Eigentor durch Jackson Irvine, 2:1 für die Spielvereinigung, und in der 85. kann Connor Metcalf zum 2:2 Endstand ausgleichen. Ich bin Yannick und spreche über die Partie wieder mit dem Michael. Moin.
Hallo aus Fürth.
Schön, dass du wieder da bist. Ja, fangen wir mal ganz unverfangen an. Wie hat sich denn dein persönlicher Spieltag so gestaltet erstmal?
Ich habe relativ lange geschlafen, weil meine Freundin am Donnerstag ihren 30. Geburtstag gefeiert hat und ich dann relativ spät ins Bett gekommen bin und am Freitag schon wieder sehr früh aufstehen musste, weil ich einen privaten Termin hatte. Das heißt, ich habe den Samstag genutzt, um etwas länger zu schlafen, was man als Journalist ja gerne macht. Man arbeitet ja eher selten um 7 Uhr oder um 6 Uhr morgens, wie so ganz normalen ArbeitnehmerInnen. Aber dann bin ich ganz kurz nochmal vorm Spiel mein Ritual, wie immer, zum Fürther Fanbunker gefahren, ein bisschen gequatscht zum Treffpunkt vor dem Spiel, mit einigen Fans gequatscht und dann einfach ganz normal ins Stadion rein. Relativ früh war ich dann diesmal schon auf der Tribüne, was anders war als sonst, weil der Verein zumindest mir gegenüber dann signalisiert hat, dass Sascha Burchert, der jetzt ja beim FCSP spielt, vor dem Spiel verabschiedet werden soll. Da gab es so eine Mini-Posse darum, weil er beim Heimspiel zuvor schon verabschiedet werden sollte. Da hat es dann angeblich nicht in den Programmablauf gepasst. Gab sogar einen relativ großen Artikel dann auch in der Bild, weil Sascha Burchert da schon eine prägende Figur in Fürth war. Und dann wurde er ja, glaube ich, um 12.11 Uhr ist er aus dem Kabinengang rausgelaufen mit Nicolas Vassé und wurde dann so 5 Minuten lang ungefähr verabschiedet vor der Nordtribüne. Aber leider war da kaum jemand da. Es wusste auch kaum jemand, dass er verabschiedet wird und vor allem nicht zu früh. Aber laut Spielfang war es der Wunsch von Burchert, eben das vor dem Aufwärmen durchzuziehen. Und kann man wahrscheinlich auch verstehen. Also es ist ja immer noch ein Wettkampfsport und dass er da nicht 5 Minuten vor Anpfiff nochmal zu seiner alten Tribüne laufen will, um verabschiedet zu werden. Aber so war es halt dann leider ein sehr kleiner Rahmen. Er hat Applaus bekommen und wenn man dann nochmal so knapp 2 Stunden springen, der ist ja nach dem Spiel nochmal auf die Nordtribüne zugelaufen und hat dann nochmal den Applaus wahrscheinlich und den Abschied bekommen, den er auch verdient hat. Also wurde er sogar besungen dann nach dem Spiel. Er war der erste Mensch, der dann so nach einigen Sekunden der gespenstischen Stille in Fürth nach dem Schlusspfiff für Applaus gesorgt hat und dann seine Sprechchöre bekommen hat. Und dann war auch die Laune bei vielen wahrscheinlich wieder etwas besser.
Das klingt doch auf jeden Fall so, als wenn man ihn da in guter Erinnerung behalten hat und dass er da jetzt zumindest einen kleinen, aber feinen Abschied bekommen hat. Das springt jetzt aber schon ganz schön in der Chronologie nach vorne. Ich kann ja einfach mal so ein bisschen einordnen, wie es bei mir oder uns lief. Ich hatte ja im Vorgespräch schon erzählt, dass wir am Freitagabend schon anreisen werden. Und hatte mir ja auch ein paar Ausflugs- oder Sightseeing-Tipps von dir abgeholt. Ja, die Anreise gestaltet sich insofern schwierig, als dass ich meinem Navi nicht vertraut habe und wir dann in einen Rückstau von einer A7-Sperrung oder Teilsperrung der A7 geraten sind. Von daher sind wir erst irgendwann nachts gegen 3 oder so im Hotel angekommen. Ein Glück hatten die eine 24-Stunden-Rezeption. Von daher war die Nacht relativ kurz und wir sind dann auch relativ kurz vor knapp am Stadion angekommen. Kamen auch, weil wir noch auf der Suche nach ein bisschen Wegzehrung und vielleicht im Kaffee waren, von der anderen Seite quasi, also nicht zum Gästeblock hin, sondern quasi von Heimseite aus. Was aber insofern ganz nett war, als dass wir über den Friedhof gelaufen sind. Das war irgendwie eine ganz, ganz stimmungsvolle Anreise, so zu Fuß. Und dadurch konnten wir auch, das leitet uns jetzt gleich zum Dom herum schon direkt rüber, ein Banner sehen konnten, das vor dem Heimbereich draußen am Zaun hing, dass man bitte bis zum 9.9., also bis zum kommenden Freitag, Mitglied werden soll, um dann am 14.9. bei der Mitgliederversammlung für eine Fanabteilung abzustimmen. Hol uns da doch mal ein bisschen ab. Ich weiß, wir haben in der Saisonvorschau schon darüber gesprochen, so Thema Fanrechte und Mitgliederbeteiligung und so und Mitspracherecht im Verein und so weiter. Ordnen das für uns nochmal kurz und knapp ein bisschen ein. Was steckt dahinter?
Also es war bislang so, dass man als normales Mitglied im Verein nicht sonderlich viel zu bestimmen hatte, weil die Hürden für verschiedene Satzungsänderungen, zum Beispiel eben die schon öfter jetzt mal angesprochene Namensänderung. Du hast ja vorhin auch den Begriff Greuther in Klammern gesetzt. Also es gibt ja in Fürth Bestrebungen, den Vereinsnamen zu ändern hin zum traditionellen Spielvereinigung Fürth. Und die so eine Namensänderung wäre bislang nicht möglich gewesen, faktisch. Also mit einer 9/10-Mehrheit, ich muss jetzt nicht über zu viele Details und über Zahlen sprechen, aber es wäre faktisch nicht möglich gewesen. Und bei der letzten Mitgliederversammlung wurde das eben geändert. Das gibt jetzt eine andere Satzungs- oder andere Mehrheiten für Satzungsänderungen. Und in diesem Zuge soll natürlich auch, wurde auch eine Fanabteilung gegründet, oder zumindest wurde beschlossen, sie zu gründen. Also die Einführung einer Fanabteilung musste auch abgesegnet werden, natürlich von den Anwesenden. Und diese Fanabteilung muss sich jetzt natürlich konstituieren. Sie muss, wie es in Deutschland so ist, muss ihren Vorstand wählen, ihre Schriftführer, was auch immer. Und diese Fanabteilung soll dann eben auch dazu da sein, damit mehr Menschen in diesem Verein Mitglied werden. Denn bislang, wenn man so das Kicker-Sonderheft immer durchblättert, ist bei Fürth jedes Jahr die gleiche Zahl. Ich weiß nicht, ob sie immer genau stimmt, aber da steht immer 2550. Was natürlich für einen Verein, der in der zweiten Bundesliga spielt, schon sehr, sehr wenig ist. Hm. Aber es gab bislang auch keinerlei Anreize, um dort Mitglied zu werden. Aber natürlich kann man schon als Mitglied in einem Verein trotzdem noch mitbestimmen, auch wenn der sich schon sehr früh dazu entschieden hat, die Profifußballabteilung auszugliedern in eine KGAA. Also Fürth war da ja einer der ersten Vereine. Da gab es damals auch keinerlei Proteste dagegen, also weil da auch damals die Ultrakultur und allgemein die aktive Fanszene noch sehr in den Kinderschuhen steckte. Also ich bilde mir ein, es war 2003 oder nagelte mich nicht fest. Es war jedenfalls relativ früh, dass Fürth ausgegliedert hat. Und jetzt in den letzten Jahren ist so in Fürth schon ein bisschen so, ja, sagen wir mal, die Stimmung gereift, dass man eben mehr mitbestimmen will im Verein, dass man den Verein noch aktiver gestalten will. Also ich bin gespannt, was dann da jetzt noch rumkommt bei dieser Fanabteilung. Faktisches Ziel ist auf jeden Fall, mehr Menschen zu begeistern, Mitglied zu werden im Verein, um dann auch verschiedene Projekte anzugehen. Auch das Thema Museum ist eines, das einige Menschen umtreibt in Fürth. Also der Verein hat ja eine reichhaltige Geschichte seit 1903 mit 3 deutschen Meistertiteln. Und das, also davon gibt es sehr viel. Auch in der Haupttribüne ist davon sehr viel ausgestellt. Es gibt unter anderem einen Wimpel von dem Spiel gegen den FC Barcelona, weil Fürth damals die erste Mannschaft war, die den FC Barcelona geschlagen hat. All solche Dinge weiß man, wenn man aus Fürth kommt und wenn man sich mit der Geschichte befasst. Aber das weiß kaum jemand anderes. Ich nehme an, dass es auch aus St. Pauli kaum jemand wusste.
Nee, das war mir gerade völlig neu.
Genau. Und sowas könnte man natürlich mit einem Museum, das im Stadion wäre oder in der Stadionnähe, auch ganz gut darstellen. Und dann könnte man auch womöglich damit aufräumen, dass Fürth ein Plastikverein sei, was ja manch Unwissender in Deutschland noch gerne sagt. Also dass dieser Verein eben auf einer Linie mit Wolfsburg oder was auch immer sei. Ich muss da immer mit dem Kopf schütteln, wenn ich das lese. Also ja, die Spielvereinigung Greuther Fürth seit 1996 ist ein seltsames Konstrukt, dem Namen nach zumindest. Es holpert beim Sprechen. Aber dass dieser Verein eine gewisse Historie hat, auch eine erfolgreiche Historie hat und auch das, wie du es vorhin sagtest, dass halt das Stadion in Fürth, der Sportpark Ronhof, ja auch im Wohngebiet liegt, mitten in der Stadt eigentlich, also natürlich in dem Vorort, aber schon mitten in der Stadt, nicht wie andere Stadien an der Autobahn oder auf irgendwelchen Äckern, sondern du kannst halt da vom Bahnhof aus hinlaufen und durch den Friedhof zum Beispiel auch laufen. Und Fürth ist ja auch, also es gibt im deutschen Profifußball, ist es das älteste Stadion, das noch, also seit 1910 dort steht. Eine Zahl, die ja viele Menschen in St. Pauli gerne hören. Aber
ich wollte gerade sagen, ein sehr schönes Erbauungsdatum.
Genau, 1910. Und da gibt es, also noch älter ist meines Wissens nach nur das Degerloch in Stuttgart. Da wird ja derzeit kein Profifußball gespielt. Und es müsste noch, jetzt stehe ich vor allen Groundhopper-Freunden natürlich ganz schlecht da. Heißt die Adolf-Jäger-Kampfbahn in Altona?
Ja.
Die müsste auch noch älter sein. Oder gibt es die überhaupt noch?
Da bin ich auch überfragt. Ich weiß also, wirklich gefährliches Halbwissen. Ich weiß, dass da auch Pläne bestehen, ob das überhaupt noch so bleiben kann und so, ne? Aber auch Anforderungen und so weiter und Umbau, nicht neu Umbau, keine Ahnung, aber da stecke ich auch wirklich zu wenig drin. Aber ja, sie heißt noch Adolf-Jäger-Kampfbahn und da trägt Altona 93 auch immer noch seine Heimspiele aus.
Die müsste auch noch älter sein, aber ansonsten, das zeigt schon, dass dieser Verein, diese Stadt und dieses Stadion natürlich trotzdem eine gewisse Tradition haben. Und ja, auch sowas zu heben und zu zeigen, ist natürlich so eine Sache, die eine Fanabteilung machen kann. Da gibt es mit Sicherheit noch sehr viele andere Dinge und ich nehme an, wenn wir in einem Jahr noch sprechen, wenn die Spielfahrt dann noch in derselben Liga wie der FCSP spielt, dann können wir auch darüber vielleicht sprechen, weil es dann auch schon mehr Greifbares und Konkretes gibt. Also jetzt geht es eben darum, möglichst viele Menschen in diese Fanabteilung zu bringen. Das ist das erklärte Ziel der Fanszene. Und dann diese Fanabteilung zu gründen und wachsen zu lassen und dann den Verein eben vermehrt mitzubestimmen, was in den letzten Jahren dann doch sehr kurz kam.
Okay, wir werden das weiter beobachten. Und Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass wir uns irgendwie im gesunden Mittelfeld wiederfinden und ihr wahrscheinlich mit dem Abstieg längerfristig auch nichts zu tun haben werdet, sondern dass es einfach jetzt nur ein sehr schwieriger Start war, wie ihr ja nicht der erste Absteiger seid, der ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt wird, wenn er in die zweite Liga absteigt wieder. Aber ich glaube, das wird sich irgendwann finden. Ich habe noch so ein paar andere Aspekte zum Drumherum. Zum einen fand ich es sehr sympathisch, dass ihr unsere Gasthymne gespielt habt. Aus eurer Sicht die Hymne des Gastes sozusagen. Du hast mir, wir haben uns ja Samstagabend noch auf ein Getränk getroffen und sagtest dann ja, also eigentlich bis auf den anderen Verein direkt eine U-Bahn-Station weiter wird das eigentlich immer gemacht.
Sagen wir eine Bahnstation weiter.
Okay, eine Bahnstation weiter.
Mit der S-Bahn sind es zwei Stationen bis zum Nürnberger Hauptbahnhof. Aber ja, also tatsächlich wird das sehr, sehr häufig gemacht und in Fürth ist, also sowohl die Fans sind als auch der Verein sind da schon dahinter, dass es für Gästefans gute Bedingungen gibt. Vor einigen Jahren hat auch mal Union Berlin so eine Auszeichnung für die angenehmste Reise, den angenehmsten Aufenthalt in einem Zweitligastadion vergeben und der ist auch mal nach Fürth gegangen. Also du hattest ja dann auch noch erzählt, dass es dort eine Umfrage, glaube ich, gab im Gästeblog.
Ja, das hatte meine Freundin irgendwie entdeckt, genau, ja. dass du irgendwie über einen QR-Code so eine Abstimmung abgeben konntest, wie zufrieden du warst. Stand heute, also ich habe sie zumindest noch nicht gemacht, aber ich finde es zumindest ganz gut, dass es so die Möglichkeit gibt. Und ich kann zumindest aus Gästesicht sagen, also auch Einlasssituation und alles drumherum, alles sehr entspannt, sehr ruhig, keinerlei Probleme. Die Probleme gab es eher im eigenen Block, würde ich mal sagen.
Aber die Sicht an sich ist ja auch gut im Block. Also man steht jetzt nicht in so einem Eckblock reingezwängt irgendwo, sondern
ja.
Man sieht doch einigermaßen gut.
Ja gut, es kommt drauf an, wo du im Stehblock landest, ne? Aber das hängt dann weniger an den baulichen Gegebenheiten als an dem Fahnenmeer vor dir, aber den Preis kauft man ja quasi mit, wenn man sich da hinstellt. Bevor wir aber zum Gästeblock und dem Spiel selber kommen, nochmal, es gab ein T-Shirt wurde beworben mit einem Kleeblatt in Regenbogenfarben und ich weiß auch aus unserem persönlichen Gespräch, der Spruch, der drumherum steht, weil Fü nicht Anti ist, hat auch eine gewisse Bedeutung. Möchtest du das kurz einordnen?
Ja, wir hatten es ja schon Samstag ausführlich darüber unterhalten, ja. Aber also es ist bezugnehmend auf, da werden sich einige sicher daran erinnern, dass es aus der Nürnberger Fanszene seit vielen Jahren Aktionen, T-Shirts, Mützen, Fahnen, alles Mögliche mit eben dem Motto Anti-FÜ gibt, immer auch mit der gleichen Schrift, aber dem gleichen Schriftbild, immer in Schwarz-Weiß. Gab auch mal eine Choreo über die ganze Nürnberger Nordkurve bei einem Derby dazu und da musste man eben, also in Fürth sagt man immer gerne, man beachtet den Nachbarn nicht und macht es aber halt eben dann doch oftmals. Man hat ja nach dem Aufstieg auch so Frankenmeister-T-Shirts gemacht, was ich ganz schräg fand, weil man Fürth zum ersten Mal über dem 1. FC Nürnberg gespielt hat in der langen Geschichte. Und aus dieser, aus dieser Abgrenzung zum 1. FC Nürnberg gab es eben auch schon, das gab es schon mal vor mehreren Jahren, ein Shirt und auch eine Plakatkampagne dazu, weil Fü nicht Anti ist. Ja, ich mag den Spruch nicht. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch eine Marketingagentur da recht viel dran gefeilt hat. Ich finde ihn relativ seltsam, aber gut. Zumindest hast du ihn dir gemerkt. Also vielleicht war das ja auch das Ziel davon.
Ich habe mir vor allem deshalb gemerkt, weil ich halt mega auf Regenbogenfarben stehe. Und zumindest, also ich habe mir auch direkt gedacht, nicht anti sein, hoffentlich seid ihr trotzdem antifaschistisch zum Beispiel. Aber es bezieht sich halt ganz klar, ne, auf man ist nicht anti-homophob oder sonst wie was und gut, so ein bisschen kokettieren mit gewissen Aktionen aus der Nachbarstadt, klar, greift das ja so ein bisschen auf. Kann man sicherlich auch besser machen. Mir ist einfach nur positiv aufgefallen, dass das so ein, also als Motiv fand ich es einfach ganz schick. Den Spruch kann man jetzt sehen, wie man will, finde ich.
Ja, aber wenn man natürlich ein Shirt in Regenbogenfarben macht, dann wird man wahrscheinlich auch antifaschistisch sein, nehme ich jetzt mal an, in den meisten Fällen. in Fürth ist auch ganz klar, also es ist kein betont linker Verein, läuft auch kein Los Fastidios in der Halbzeit, auch wenn das manche Fans wahrscheinlich gerne hören würden, aber also Los Fastidios waren hier auch in Fürth vor so knapp 2 Monaten bei der 15-Jahre-Feier der Ultragruppe in Fürth, also man kann schon sagen, dass die Fürther Fanszene zumindest die aktive Fanszene schon betont antifaschistisch ist. Der Verein positioniert sich auch öfter mal, immer mal wieder, natürlich nicht so klar, wie es der FCSP tut, aber ich denke mal, in Fürth kann man es ganz gut aushalten, du hast es ja auch gesagt. Und auch in der Stadt ist es ganz angenehm. Also da ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Angst haben muss, wenn man nachts rausgeht, auch wenn man jetzt alternativ aussieht.
Nee, definitiv nicht. Also auch von dem, was wir so wahrgenommen haben, alles sehr, sehr entspannt. Und wie du schon sagst, natürlich ist es auch gut, wenn Vereine, die sich jetzt vielleicht nicht so offensiv, wie wir das tun, positionieren, auch ihre Statements setzen und so weiter. Mir ist es auf jeden Fall positiv aufgefallen und wie gesagt, den Spruch muss man dann halt so einordnen, wie du es gerade so ein bisschen getan hast. Kleines Downer-Thema, das war ja bei allen Spielen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann kurz vor Anpfiff die Schweigeminute im Gedenken an den 50. Jahrestag von München 72. Jeder weiß ungefähr, was damals passiert ist. Es gibt auch eine ARD-Doku meines Wissens, die wollte ich mir auf jeden Fall auch noch angucken, zu den Geschehnissen damals. Da ist auf jeden Fall vieles schiefgelaufen und genau, ich wollte es nicht unerwähnt lassen, dass auch ja im Rahmen des Spiels, wie auch des gesamten Spieltags, glaube ich, ligaübergreifend daran erinnert wurde.
Darf ich dazu noch was sagen?
Na klar.
Klar, ich finde es thematisch gut, aber ich finde, dass diese Schweigeminuten mittlerweile wirklich inflationär fast benutzt werden und dadurch stumpft man natürlich auch ein bisschen ab bei sowas. Also ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die es ähnlich empfanden wie ich. Aus dem Gästeblock kam ja dann ein Siamo Tutti Antifaschisti, habe ich gehört. Mhm. Da wurde es gut aufgefasst, aber ich finde, also ein Olympia-Attentat in einem Fußballstadion, fand ich irgendwie etwas seltsam, dass es dort gemacht wird. Vor allem, weil halt gefühlt mittlerweile bei jedem Tod eines verdienten Fußballers, plus jetzt in solchen Fällen, das halt gefühlt kann man dann wahrscheinlich jede zweite Woche irgendeine Gedenkminute veranstalten. Finde ich etwas schwierig.
Ja, da magst du recht haben. Also gut, bei uns war es natürlich jetzt aus Hamburger Sicht, ne, ganz zuletzt mit dem Tod von Uwe Seeler sehr präsent. Das fand ich aber auch dann angemessen, dass da auch was gemacht wurde. Aber ja, mag natürlich sein, dass jetzt nicht jeder Tod einer Person oder jedes Event wirklich spieltagsübergreifend. Ich fand es natürlich aufgrund der regionalen Nähe, also zumindest aus norddeutscher Sicht. Ja,
aber schau auch noch ein Stück.
Ja, aber aus norddeutscher Sicht, wie gesagt, ne? Also ist das ja schon so ein bisschen regional. Also da hätte ich das verstanden, wenn man sagt, okay, alle Vereine rund um München machen dazu was, ob da jetzt wirklich auch die Nordvereine oder so. Aber es ist natürlich wirklich ein krasses Ereignis gewesen damals und ist wahrscheinlich vielen heutigen Fußballfans gar nicht mehr so bewusst. Und wenn man das einfach als Sport insgesamt begreift, hat das da sicherlich schon seinen Platz. Gut, kann man sich jetzt überstreiten, wer da jetzt entscheidet, für was genau Schweigeminuten gemacht werden, die ja auch immer eher nur symbolisch sind. Also die einzige Schweigeminute, die wirklich mal komplett durchgezogen wurde, war, oder an die ich mich erinnern kann, war bei unserem Heimspiel gegen Darmstadt 98 damals zum Holocaust-Gedenktag. Da haben wir wirklich, das ganze Stadion eine volle Minute lang geschwiegen. Das war wirklich der Inbegriff einer Schweigeminute. Und ansonsten ist es ja eher so ein symbolisches Kurzinhalten und dann geht's auch weiter. Aber wir schweifen ab. Bevor wir zum Sportlichen kommen, Michael, machen wir kurz Werbung. Ding Dong, Werbung. Ja, auch dieses Mal in dieser Aufnahme gestaltet sich der Werblog ein bisschen anders. Und zwar, Michael, hast du dankend, aber nein dankend, abgelehnt, unser Dankespaket der Kevida Kreativbrauerei zu bekommen für deine Auftritte hier bei uns. Von daher haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das einfach verlosen an unsere HörerInnen. Und erklär doch mal kurz, was die ZuhörerInnenschaft dafür tun muss.
Ja, wenn ihr gerne dieses mit Sicherheit sehr, sehr leckere Bier trinken möchtet, das ich als alter Flegel abgelehnt habe, weil ich einfach keinen Alkohol trinke und auch kein alkoholfreies Bier trinke. Also es ehrt mich sehr, dass ihr das mir gerne gegeben hättet. Ich komme auch ohne Bier gerne wieder. Aber ich möchte gerne, dass es jemand trinkt, der es auch gerne genießt. Und deswegen all jene, die gerne dieses Paket hätten, ich weiß ja gar nicht, wie viel drin ist, aber...
6 Bier sind drin.
6 Bier, okay. Die diese 6 Bier, also einen Abend wahrscheinlich, diese Getränke haben, müssen einfach nur einen Kommentar im Blog schreiben, ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, natürlich nicht im Kommentar, sondern nur so, dass sie auch der liebe Yannick finden kann. Und unter den besten, den besten Gründen, warum ihr dieses Bier bekommen solltet, warum genau ihr die Auserwählten seid, die das Paket bekommen sollten, unter denen wird es dann verlost. Oder, Yannick?
Genau, so ungefähr. Also ihr schreibt einfach unter dem Blogbeitrag zu diesem NDS, warum ihr das gerne gewinnen möchtet oder warum gerade ihr das gewinnen solltet. Und die Losfee entscheidet dann unter allen, die da was geschrieben haben, wer es dann bekommt. Und ich melde mich dann per E-Mail bei euch. Von daher, wie Michael schon sagt, ganz wichtig, dass ihr da in der Kommentarfunktion auch eure E-Mail angebt. Wie schon gesagt, das seh dann nur ich als Admin dieser Seite und melde mich dann bei euch, solltet ihr der oder die Glückliche sein. Da habe ich noch ein paar rechtliche Hinweise, das kennt ihr von Gewinnspielen, das gehört alle immer dazu. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, auch eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Ich habe mir als Einsendeschluss oder Ende der Kommentarfrist sozusagen den 7.9., also den Mittwoch um 19.10 Uhr überlegt. Das ist kurz vor der Aufnahme des dann darauf folgenden VDS, also quasi zur Ende dieser NDS-Laufzeit sozusagen. 7.9., 19.10 Uhr könnt ihr kommentieren im Blog unter dem Beitrag zu diesem NDS. Und natürlich, das kennt ihr aus den anderen Werbeblöcken, auch wenn ihr nicht gewinnen solltet und aber gerne mal ein Kervida-Bier probieren wollt, geht ihr auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Michael, Sport wurde irgendwie oder Fußball wurde auch noch gespielt, ne?
Ja, in der ersten Halbzeit nur vom FCSP.
Sehr schöne Überleitung oder sehr schöner Hinweis. Ich fand uns auch in der ersten Hälfte sehr dominant und wir konnten da quasi ja schalten und walten, wie wir wollten und haben einfach nur das nur in ein Tor umgemünzt in eine 19. Minute durch Hartl, was auch so aus einem Gewusel im Strafraum irgendwie resultierte. Also mehrere St. Pauli-Spieler haben da versucht, den Ball ein Tor unterzubringen und am Ende spritzte da Hartl rein und hat ihn ein Tor versenkt. Ordne mal ein bisschen für uns ein aus deiner Sicht, was war in der ersten Hälfte mit der Spielvereinigung los?
Ja, wenn ich das wüsste und es konnte sich keiner so recht erklären, auch nach dem Spiel. Also berufsbedingt habe ich ja auch mit Spielern gesprochen, mit dem Trainer gesprochen. Alle sagten irgendwie, seien zu passiv, zu ängstlich gewesen. Der Trainer sagte auch, es war nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Also eigentlich, es lief ja wirklich gar nichts aus Fürther Sicht. Das kann man auch diskutieren, ob jetzt der FCSP so gut war oder ob die Spielverein wirklich einfach so extrem schlecht war in der ersten Halbzeit. Ich habe wirklich schon lange keine so schlechte Halbzeit dieses Vereins mehr gesehen. Das lag wahrscheinlich auch ein bisschen an der Formation. Also Fürth ist ja auch, hatten wir auch schon besprochen, so bekannt in den letzten Jahren dafür, in einem 4-4-2 mit einer Raute zu spielen. Jetzt hat Marc Schneider, der Trainer, zum zweiten Mal in Folge so eine Mischung aus einem 4-4-2 flach und einem 4-2-3-1 gespielt und Fürth hat aber keine Außenbahnspieler, keine wirklichen, die das spielen können. Also man hat eben im Kader keinen offensiven Mittelfeldspieler oder Angreifer, der betont gerne auf der Außenbahn spielt. Und so sah das eben teilweise dann auch aus. Also auf der linken Außenbahn hat den Fürth Timothy Tillmann gespielt, der in der Bundesliga entweder Sechser oder Achter war und man hat halt eben an seinen Laufwegen und so weiter gemerkt, dass er sich da überhaupt nicht wohlfühlt, dass er sehr, sehr fremdelt mit der Position und die Aussage des Trainers war, also die Vorgabe sei gewesen, mit Speed hinter die Außenverteidiger des FCSP zu kommen und ich kann mich nicht erinnern, dass das einmal passiert ist und deswegen hat man ja auch umgestellt. Ich habe vorhin auch noch die sehr lesenswerte Analyse vom Tim gelesen, das heißt, da kann man einfach auf den Beitrag verweisen, müssen nicht nur mehr Taktik-Nerd-Talk machen.
Ich wollte gerade sagen, die werde ich einfach in den Shownotes verlinken.
Genau, weil Fürth hat dann auch umgestellt eben auf ein 4-4-2 mit einer Raute und dadurch wurde es dann ja auch besser, also zum Ende der Halbzeit minimal und dann nach der Pause wurde es dann eben viel besser, also du hast die Tore angesprochen, 48. und 52. ging ja relativ schnell nach der Pause, schon glaube ich nach 18 oder 20 Sekunden gab es ja schon die erste Ecke, fast ein Eigentor, also die erste Ecke für Fürth und dann war auch der Ausgleich folgerichtig nach diesem guten Beginn und das natürlich dann gleich noch das 2-1 fällt, also es war eigentlich lief es erstaunlich gut nach dieser sehr schlechten ersten Halbzeit. Und auch der Spielverlauf war dann eigentlich so, dass man sich dachte, naja, okay, jetzt ist diese Mannschaft 19 Spiele sieglos. An dem Tag wird alles klappen. Und dann kam der Elfmeter und alle dachten sich, okay, es läuft wieder wie immer. Und dann verschießt Paccarata den Elfmeter sogar noch. Und dann, also dann dachte ich mir wirklich, ich habe dann auch meinen Spielbericht, den Live-Spielbericht, der mit Schlusspfiff fertig sein musste, auch schon in Richtung Sieg geschrieben. Ich hatte schon ein Bild ausgewählt, ein Jubelbild. Ich hatte schon die Überschrift geschrieben. Ich hatte schon erwähnt, dass es die Befreiung sei, also man musste ja schon in eine Richtung ein bisschen schreiben zumindest. Tja, und dann kam die 85. Minute, Dixon Abiyama in Fürth, ja immer noch so sehr glücklos in dieser Saison, auch in der Bundesliga ohne Tor, insgesamt seit über 15 Monaten ohne Tor als Angreifer, verliert den Ball da etwas, ja, durch ein bisschen taktisch und technische Limitiertheiten, da können wir es mal nennen, also er verliert den Ball einfach im Mittelfeld. Und dann ging es ja relativ schnell und dann hat eben der eingewechselte Connor Metcalf, ich habe ihn richtig ausgesprochen, hat dann einfach für den FCSP ausgeglichen und dann musste man aus Fürther Sicht sogar noch froh sein, dass es nicht 2-3 am Ende ausging. Also ich habe diesen Ball, der glaube von Amenido war es, der kurz zuvor eingewechselt worden war, der sich dann so relativ lang gesenkt hatte, abgefälscht. Ich habe ihn eigentlich in diesen Sekundenbruchteilen, die sich wirklich ewig lang angefühlt haben, eigentlich ins lange Eck fliegen sehen, dann gab es doch nur Ecke. Aber das wäre dann eigentlich, also das wäre wirklich dann passend zur bisherigen Saison der Spielvereinigung gewesen, wenn dann man nach einem Spiel, das man gedreht hat, wo man auch ganz gut drin war in der zweiten Halbzeit, jetzt so ab der 60. nicht mehr ganz so gut wie in der ersten Viertelstunde nach der Pause, aber wo man eigentlich dann doch, wo vieles für einen lief, wo der Gegner ein Eigentor schießt, wo der Gegner einen Elfmeter verschießt und dass man das dann trotzdem nicht gewinnt und am Ende sogar noch fast verliert, ist schon hart aus Fürther Sicht. Also nach Schlusspfiff waren dann auch alle sehr geknickt. Also der Torhüter Andreas Linde sagt ja auch, also es ist sehr, sehr enttäuschend, sagt er. Der Trainer sagt, die Stimmung in der Kabine sei gewesen, wie als hätten sie verloren. Und ja, für Fürth ist es ja dann auch eine faktische Niederlage. Also man bleibt im Tabellenkeller, man hat den Befreiungsschlag verpasst, obwohl so vieles für einen lief. Und jetzt hat man schon sehr, sehr viel Druck, wenn ich noch kurz den Ausblick wage, denn am kommenden Wochenende spielt Fürth in Magdeburg. Das ist dann der 17. gegen den 16. Also da geht es für beide schon um sehr, sehr viel.
Ja, jetzt greifst du schon ein bisschen vor. Ich würde das versuchen, nochmal so chronologisch noch ein bisschen aus meiner Sicht auch mit Inhalt zu füllen oder einzuordnen. Also ich hätte dir völlig recht, also erste Halbzeit nochmal zurückblickend. Wie gesagt, wir sehr dominant, Führungstreffer in der 19. Und da gab es ja auch noch den Kopfball an die Latte von Irvine. Dass er köpfen kann, hat er dann leider in der zweiten Hälfte in die andere Richtung bewiesen.
Hat er besser platziert dann, ja.
Ja, der war auf jeden Fall unhaltbar für Vasil, was man natürlich auch, den man auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, weil ich und einige andere sich sicherlich die Augen gerieben haben werden oder verwundert gewesen sein werden, dass Vasil wieder da ist. Das war jetzt vorher so nicht angekündigt und gut, die Position von Burchardt auf der Bank dann als zweiter Keeper erklärt sich natürlich durch seine Verabschiedung, die du auch schon beschrieben hast, erklären, dass er dann deshalb im Kader stand oder im Spieltagskader stand. Das war auf jeden Fall die erste Überraschung und ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Chance von euch in der ersten Halbzeit, wo ein Spieler von euch quasi frei auf ihn zuläuft und den über ihn drüber heben will, den Ball, und er macht sich lang und kann ihn dann abwehren. Und ich glaube, in dem Moment haben alle gedacht, okay, oder alle, die es mit dem FC St. Pauli halten, gedacht, okay, Vasil ist wieder da. Das war so ein Moment, oder einer der Momente, für den wir ihn halt als Torwart sehr schätzen.
Aber ich glaube jetzt, ja, ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, ich glaube auch, also ich habe auch viel gelesen und auch die, sagen wir mal, unglücklichen Situationen von Dennis Marsch gesehen, aber ich glaube, den hätte auch er gehalten. Also weil der Heber, das war ja Amindo Sieb, der junge vierte Angreifer, also 19 Jahre ist der erst, der war jetzt nicht so gut der Heber. Also den hätten, glaube ich, viele Torhüter in der zweiten Liga gehalten. Sah, glaube ich, auf den ersten Blick gefährlicher aus. Aber ja, du darfst natürlich euren Torhüter loben.
Okay, du verteidigst dann als Außenstehender Dennis Marsch. Ich möchte ihn auch gar nicht, also das sollte es auch gar nicht despektierlich gegenüber Marsch gemeint sein, aber es war einfach ein so ein Moment, der ihn dann wieder hervorgehoben hat und wo ich dachte, ah, es ist gut, dass er wieder da ist. Also neben dem guten Gefühl überhaupt dann in den Gästeblock zu kommen und zu sehen oder vorher die Aufstellung zu lesen und zu sehen, Vasil ist wieder fit und kann wieder zwischen den Pfosten stehen. Das war ja eigentlich die stille Hoffnung vieler, dass er möglichst bald zurückkehrt, weil, wie du schon sagst, so manche Aktionen von Smash ja ausbaufähig waren. Und genau, also erste Hälfte hätte man durchaus auch 2-0 führen können, aber das begleitet uns ja schon durch die letzten Spiele genauso, dass ja, wir die Chancen zwar haben, aber dann einfach ja nicht effizient oder nicht genau genug sind, um da schon früh klare Verhältnisse zu schaffen. Und hast du mir, glaube ich, also ja, du hast beschrieben, dass das führt da irgendwie dann das 1-1 und 1-2 aus unserer Sicht macht, aber also zumindest die ersten 10, 15 Minuten nach Wiederanpfiff war ja eigentlich das, was man sich aus Fürther Sicht erhofft hat, oder?
Ja, es war auch das, was man von dieser Mannschaft eigentlich erwartet. Also die ist schon wirklich, auf dem Papier ist sie schon offensiv stark. Es ist ja immer noch so, dass auch Spieler, von denen man dachte, dass sie Stammspieler seien, auf der Bank sitzen. Also da gibt es schon sehr viel, ja, sagen wir mal, seltsame, ich will nicht sagen Entscheidung, es läuft gerade einfach alles ein bisschen komisch. Also zum Beispiel Julian Green war so Aufstiegsheld, auch für die zweite Liga ein sehr guter Fußballer. Jeremy Duziak, der ja auch mal beim FCSP war und danach ein paar Kilometer weggewechselt ist innerhalb Hamburgs. Der sitzt ja auch seit Wochen auf der Bank. Also da sind ja noch Fußballer auch draußen, die gut Fußball spielen können, wirklich, die jetzt nicht für lange Bälle und viel Kämpfen stehen, sondern für den gepflegten, schönen Fürther Flachpass, Werbeblock an der Stelle. Und die sind nicht mal dabei gewesen, aber trotzdem hat diese Mannschaft gezeigt, dass sie Fußball spielen kann. Die erste Viertelstunde war fand ich gut, war auch druckvoll. Man ist viel besser angelaufen vorne, auch die Angreifer. Hat dann auch die Tore, finde ich, verdient gemacht, auch wenn das 1-1 schon etwas glücklich war, fand ich. Also das war ja eigentlich ein weiter Kopfball, der geklärt wurde von hinten raus, dann irgendwie ein Querschläger von dem Hamburger. Ich glaube, es war Smith, bilde ich mir ein. Also jedenfalls ein Querschläger, und dann ist er ja auch so halb von Dixon Abiyamas Rücken wie in den Lauf von Nagota. Und da hat man halt gesehen, dass Branimir Nagota, er wird ja oft so als Unterschiedsspieler bezeichnet, auch von den Sky-Kommentatoren sehr gerne, dass er das halt einfach dann mal ist. Also den Ball so zu nehmen, direkt aus dem Lauf, war schon gut, aber ist halt eben auch, finde ich, immer noch das, was man von ihm erwarten kann. Also er ist halt der ganz klare Anführer, er ist der Topverdiener in der Mannschaft, er ist hat in der Bundesliga schon gespielt, also dass man auch mal dann einen Ball aus vollem Lauf ins Eck schießen kann. Okay, aber es sah gut aus. Und ja, ich fand, diese Viertelstunde war gut, aber danach, so, ich habe dann irgendwann in meine Notizen auch geblickt während des Spiels und sag nochmal bei unserer Podcast-Aufnahme am Sonntagnachmittag, da war dann einfach nicht mehr viel. Also nach einer Stunde hat dann Timo Schulz gewechselt, hat er zwei frische Angreifer gebracht, aber so wirkliche Chancen hat sich dann Fürth überhaupt nicht mehr erspielt. Also sie haben das, man hätte jetzt sagen können, sie haben es einigermaßen routiniert verteidigt, weil der FCSP jetzt auch nicht viele Chancen hatte. Aber so ein 2-1-Führung ist eben trügerisch. Und wenn man halt dann nicht das Dritte nachlegt, was schon möglich gewesen wäre, also wenn man einfach so weitergemacht hätte, aber Fürth schafft es eben nicht. Also man schafft es manchmal eine Halbzeit lang, man schafft es nie über ein ganzes Spiel und jetzt, da hat man es auch nicht über eine ganze Halbzeit lang geschafft, so dominant zu spielen, wie man das eigentlich möchte und wie man auch schon gezeigt hat, dass man das kann. Ja, und dann ist es halt in der zweiten Liga mal so, wenn du den Ball blöd verlierst, dann ist die Qualität der Gegner eben so hoch, dass sie auch mal aus 16 Metern so einen Ball flach ins Tor hauen können. Und war ein schöner Schuss. Ja, und dann halt wieder aus Fürth große Ernüchterung.
Ja, aber das kann ich ja aus unserer Sicht auch so ein bisschen gegenspiegeln sozusagen. Also ja, erste Hälfte waren wir super. Stellt ihr, also ich verlasse mich da jetzt voll auf die Analyse von Tim, weil ich sehe sowas schon gar nicht im Stadion, sehe ich sowas nicht. Stellt ihr ein bisschen um und spiegelt unsere Formation sozusagen, sodass jeder Spieler quasi direkt einen Gegenspieler hat und die Räume wesentlich enger werden, weil irgendwie die Bewachung viel enger ist, so habe ich das zumindest verstanden. Und dadurch hatten wir halt auch gar nicht mehr so viel Möglichkeiten, uns zu entfalten. Und dann merkst du halt, dass wir einen großen Umbruch im Sommer hatten und dann noch nicht alles so läuft. Und dann bist du halt insgesamt nur 7 Minuten, wenn man von der 48. bis zur 52. zählt, unaufmerksam oder auch ein bisschen unglücklich, ne? Also, dass Irvine erst die Latte auf der richtigen Seite trifft und dann ins eigene Tor köpft, das ist ja auch eine eigene Geschichte wert quasi schon.
Wobei da wahrscheinlich auch jemand noch, also da stand ja noch ein Vierter, der hätte ihn wahrscheinlich auch reinköpfen können, wenn er nicht geköpft hätte. Also er musste ja wahrscheinlich zum Ball gehen, also ein Mendosip hätte da.
Er kommt vor ihm an den Ball und trifft ihn halt so unglücklich, dass der unhaltbar für Vasil ins linke obere Eck aus Platzsicht einschlägt. Aber es ist halt dann, ne, also wenn man beide Chancen so auf der einen und auf der anderen Seite so zusammennimmt, halt mega unglücklich für ihn persönlich. Auch er hat sich auch mega aufgeregt auf dem Platz dann. Aber er hat ja auch die Mentalität und Mentalität ist das gute Stichwort. Das ist halt das, was mich so ein bisschen zuversichtlich stimmt, auch wenn da jetzt gerade in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff nicht so viel gepasst hat bei uns und ihr das Spiel innerhalb von wenigen Minuten dreht. Die Mannschaft ist halt zumindest schon so gefestigt, dass sie sagt, okay, wir geben jetzt nicht auf und erzwingt dann noch irgendwie ein bisschen aus dem Nichts vielleicht, weil vorher nicht viel passiert ist, aber das 2-2, 5 Minuten vor Schluss, das spricht ja auch für die Moral von so einer ja doch noch relativ jungen Mannschaft auf jeden Fall das und auch relativ neu zusammengestellten Mannschaft an vielen Ecken. Das ist ja schon was, woraus ich auf jeden Fall viel Positives ziehe. Ich würde mir halt wünschen, dass wir in den zukünftigen Spielen zwei Gegentreffer fangen, sondern vielleicht einfach mal knapp ein 2-1. Man muss ja gar nicht deutlich gewinnen, aber einfach ein 2-1 bringt dir 3 Punkte, ein 2-2 bringt dir nur 1. Das wäre so meine Hoffnung, aber ich blicke auf jeden Fall positiv drauf, was man aus dem Spiel mitnehmen kann.
Ja, das ist ja allgemein, also dieses mal 1-0, mal 2-1 gewinnen. Man sieht ja in der zweiten Liga gerade, dass sehr viele Spiele sehr eng sind. Allein am vergangenen Wochenende haben 3 Mannschaften einfach 1-0 gewonnen. Ich habe jetzt auch mal für einen Artikel bei uns, also in der Zeitung, mal so geguckt, wie so die Torverhältnisse und auch die geschossenen Tore anderer Vereine sind. Und da ein sehr bekannter Verein für euch aus derselben Stadt hat 9 Tore geschossen bislang in 7 Spielen. Genauso viele wie die Spielvereinigung im Übrigen. Hat aber halt nur 3 kassiert und steht mit 9 geschossenen Toren und 15 Punkten auf Platz 2. Mhm. Also das zeigt ja schon, wenn man halt einfach mal gut steht und halt mal nur 1 oder gar kein Tor kassiert, dann reicht es ja auch. Also man muss nicht wie Paderborn jedes Spiel so ein Offensivfeuerwerk oder fast jedes Spiel ein Offensivfeuerwerk abbrennen und irgendwie 6 oder 7 Tore schießen. Das ist für die Zuschauer schön, aber für den sportlichen Erfolg ist es halt auch wichtig, einfach wie möglichst jedes Spiel zu gewinnen und dann ist es wirklich vollkommen egal, ob man das auch mal irgendwie wie in Fußballsprache dreckig 1-0 gewinnt. Weil es gibt leider genauso viele Punkte, ob man 1-0 oder 8-1 gewinnt. Und dann führt das ist dann wiederum ein großes Problem. Du hast gesagt, schon wieder 2 Gegentore führt, hat er jetzt auch einfach einen Gegentorschnitt von 2. Also man hat einmal 1 kassiert und einmal 3 und ansonsten einfach immer 2. Also man hat 14 Gegentore in 7 Spielen. Und mit Pokalspiel hat man 16 aus 8. Das Pokalspiel war gegen einen Fünftligisten, hatten wir auch schon mal besprochen. Also das ist, da sieht man auch ganz klar, wo das Problem ist und ja, damit wird sie jetzt, wenn ich aus Fürther-Sicht schließt, natürlich schwierig, Spiele zu gewinnen, wenn man jedes Mal zwei Gegentore kassiert. Weil da muss man jedes Mal mindestens drei schießen. Das hat man im Aufstiegsjahr sehr häufig getan. Da hat man halt eben dann 3-2 oder 4-2 oftmals gewonnen. Aber diese offensive Power hat man jetzt in dieser Saison leider noch nicht gesehen. Zumindest nicht, dass man sie in Tore ummünzen kann.
Ja, zumindest ist das Torverhältnis so gut, dass man, obwohl man punktgleich mit Platz 17 und 18, also der dem ersten FC Magdeburg und der Eintracht aus Braunschweig ist, dass zumindest das Torverhältnis dafür sorgt, dass ihr auf dem Relegationsplatz momentan steht. In Anbetracht der Zeit, Michael, du hast die nächste Partie schon angesprochen. Für euch geht es jetzt auswärts zum gerade schon angesprochenen ersten FC Magdeburg. Dann empfangt ihr den SC Paderborn, dann den SV Sandhausen und dann reist ihr nach Regensburg. Wir hatten es auch am Samstagabend schon mal kurz. Was glaubst du, wie viele dieser Spiele wird Marc Schneider noch in der Seitenlinie stehen?
Also, ich ganz, ganz schwierig. Ich tue mich da wirklich schwer. Also, bei vielen anderen Vereinen wäre er wahrscheinlich schon entlassen worden. In Fürth gibt man dem Trainer eben die Zeit und auch die Ruhe. Es waren ja auch bei weitem nicht alle Spiele schlecht. Es waren eben immer schlechte Phasen darin, die halt ausreichen, um Spiele nicht zu gewinnen. Aber es gab schon gute Spiele und ich denke, es wird auch wieder gute Spiele geben. Aber, also, diese Mechanismen des Profifußballs, diese Reflexe, dass man den Trainer einfach mal entlässt irgendwann, um einen neuen Impuls zu setzen, auch die werden in Fürth greifen. Ich will mich noch nicht festlegen und ich kann mich nicht festlegen, wann sie greifen werden. Wenn man jetzt natürlich einfach 5-1 in Magdeburg verliert, dann kann ich mir vorstellen, dass sie dann greifen. Wenn man da jetzt einen Unentschieden holt und zu Hause gegen Paderborn auch einen Unentschieden holt, dann sind das so Ergebnisse, ja, okay, man weiß auch nicht so recht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich auch Rashid Asusi, der auch wohlbekannt ist auf St. Pauli, schon seine Gedanken macht als Sportgeschäftsführer. Und wenn natürlich jetzt beide Spiele in die Hose gehen, also Magdeburg und Paderborn, also zumindest Paderborn, kann man davon ausgehen, dass, oder kann man nicht davon ausgehen, dass Fürth ganz klar das Spiel gewinnen wird, dann ist ja Länderspielpause. Also du hast gesagt, es geht danach weiter, aber dann ist ja erstmal zwei Wochen Pause. Und so eine Länderspielpause ist ja oftmals auch ein gern genutzter Zeitpunkt, um dann den Trainer zu wechseln, weil dann der neue Trainer eben Zeit hat, zumindest mal zwei Wochen sich mit seiner Mannschaft vorzubereiten. Und ja, also wenn ich mich festlegen müsste, dann sage ich, wenn beide Spiele verloren gehen, dann muss Marc Schneider leider auch gehen. Wenn jetzt beide in vier Punkte da rausspringen würden zum Beispiel, dann wird er bleiben, denke ich, weil du ja auch schon gesagt hast, dass, also Fürth ist nicht, also dem Kader nach sind sie nicht so schlecht, wie sie da jetzt auf Tabellenplatz 16 stehen. Sie haben auch schon manche Gegner wirklich beherrscht, haben gegen Kiel begeisternden Fußball gespielt, haben auch gegen Kaiserslautern in der ersten Halbzeit sehr guten Fußball gespielt, mit 4 Expected Goals. Also da hätte, wenn sie da jetzt 3 gemacht hätten oder 2, hätten sie das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen, haben sie am Ende verloren. Also das ist halt, Fußball ist leider manchmal so, dass es an so Kleinigkeiten, an so Nuancen hängt. Und dann hilft einem halt auch, helfen einem die guten Spiele nichts, wenn man keine Punkte holt, weil nach dem Paderborn-Spiel sind halt dann schon 9 Spiele rum. Das ist dann über ein Viertel der Saison. Und wenn man dann weiterhin sieglos ist, dann gibt es halt auch wenig Argumente, dass man am Trainer festhält.
Okay, wir werden beobachten, wie viel sich das verhält und wie ihr die nächsten Ergebnisse gestaltet oder nicht gestaltet. Ich persönlich glaube von außen, dass man ihm, also die Länderspielpause ist ein gutes Argument. Ich glaube aber, dass spätestens, wenn man zu Hause gegen den SV Sandhausen, ja, ich weiß, Sandhausen ist immer so dieses Paradebeispiel, aber Stand jetzt ist das halt die direkte Konkurrenz sozusagen. Und wenn man das zu Hause verlieren sollte, weil, also ich finde, Paderborn kann kein Maßstab sein, das muss man einpreisen, dass man das verlieren könnte, würde ich jetzt von außen betrachtet sagen. Aber wenn man dann auch im Heimspiel darauf gegen Sandhausen verliert, spätestens dann müsste man wahrscheinlich reagieren. Aber Heimspiel gegen Sandhausen ist eine super Überleitung, denn hier geht es eben mit diesem vor dem Spielgespräch zum Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Sandhausen weiter. Das wird Kasche führen und Michael, wenn du nichts mehr hast, würde ich die ZuhörerInnen verabschieden.
Ja, wir sind doch jetzt fast bei der Halbzeit. Fürth hat sich gefangen, ich habe umgestellt hier auf meinem Schreibtisch und jetzt wird eine bessere zweite Halbzeit kommen, aber wir pfeifen ab.
Wir pfeifen ab, freuen uns auf eure Kommentare im Blog, warum gerade ihr das Bierpaket gewinnen solltet und in dem Sinne, macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.